Die Hauptpredigt heute hat den Titel Eine neue Regierung bei Christi Wiederkunft. Ich habe gestern bei dem Spaziergang auch mich ein bisschen unterhalten mit Mr. Brian Gale über die Situation der Herrschaft von heute, und eigentlich ist es unbegreiflich, dass seit der ersten Sünde Evas, das war die Frau, tut mir leid, die meisten Menschen nicht mehr willens waren, Gott zu folgen, geschweige denn auf seine Ratschlüsse zu hören. Diese Widerspenstigkeit Gott gegenüber ging bis durch das komplette Zeitalter Noahs hinweg, bis die Sintflut kam, die Gott dann letztendlich beschlossen hatte, um des Menschen Lebenswandel neu auszurichten, um ihr sündhaftes Verhalten endlich zu korrigieren. Aber auch hier war die Menschheit nicht bereit, sich zu ändern. Und denken wir an die Sünde Kanaans, der Enkel Noahs, der sich direkt wieder versündigt hatte und sich an Noah vergangen hat. Fast alle Nachkommen Noahs haben wieder erneut angefangen zu sündigen und haben somit wieder einmal Gott den Rücken zugekehrt. Die Situation in Sodom und Gomorra war bereits bei Noahs Zeit unter der Menschheit manifestiert. Das auch der Grund war, warum Gott beschlossen hatte, eine Sintflut kommen zu lassen. Aber sie kamen wieder erneut auf und treiben dieses Getue weiter. Und dann letztendlich das Volk Israel, das in die Gefangenschaft der Ägypter für über 430 Jahre kam. Es wurde versklavt, gemartert, verprügelt, verstoßen, teilweise getötet. Sämtliche Menschenrechte waren dahingerafft. Mit Gewalt haben die Ägypter sich das Volk Israel während der Hungersnot sich zu Leibeigenen gemacht, schamlos die Situation ausgenutzt und Menschen versklavt. Nach dem Auszug Israels aus Ägypten wanderten die Israeliten 40 Jahre durch die Wüste, bis sie nach diesen 40 Jahren letztendlich in das gelobte Land kamen. Aber schauen wir einmal auf ein Detail, was während dieser Wanderung geschah. In 5. Mose 29 und die Verse 4 bis 5. 5. Mose 29, die Verse 4 bis 5. Und der Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre, Augen, die da sehen, oder Ohren, die da hörten. Das war Vers 3. Er hat euch 40 Jahre in der Wüste wandern lassen. Eure Kleider sind euch nicht zerrissen. Auch deine Schuhe an deinen Füßen sind nicht kaputt gegangen. Ihr habt kein Brot gegessen und keinen Wein getrunken und kein starkes Getränk, auf das ihr erkennen solltet, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Aber schauen wir auch, was Gott ihnen für einen Anteil geben wollte. Wie Gott sich barmherzig gezeigt hatte in 5. Mose 8 und die Verse 4 bis 14. Wieder einmal. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen. Diese 40 Jahre der Wanderung. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, für das gute Land, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Gott war so barmherzig. Er hat ihnen alles gegeben. Während dieser 40 Jahre Wanderung waren also alle Israeliten fröhlich und immer treu und es war alles toll. Natürlich nicht. Die Israeliten murrten, sie haderten gegen Mose, sie haderten gegen Gott. Immer war irgendwas nicht gut, waren immer unzufrieden. Sie wollten sogar wieder zurück in das sündige Ägyptenland, in ihr altes Leben, da sie dort Nahrung des Fleisches Lust Genüge hatten und ständig waren sie in Rebellion. Sie wollten Gottes Ratschluss einfach nicht haben. Vor über 3000 Jahren von heute hat sich dann das alte Israel dazu entschlossen, nach etwa 320 Jahren nach der Gefangenschaft, nachdem sie raus sind, 320 Jahre später aus Ägypten, letztendlich ihren wundersamen König, ein König voller Liebe, voller Gerechtigkeit, der nur das Allerbeste für sein Volk wollte, zu verwerfen. Ihn einfach aus Dummheit und Ignoranz abzusetzen. Dass sie kein Vertrauen auf Gott setzen wollten. Weil sie ihn nicht sehen konnten. Sondern, dass sie von menschlichen Führern geführt werden und auch durch diese, durch den Krieg geführt werden. Das war etwa in einer Zeit im 11. Jahrhundert, 1050 vor Christus. Das war etwa die 12. Generation nach der Gefangenschaft. Und schauen wir, wie schnell das geht. Wie hat sich das Volk Israel auf die Herrschaft ihres Königs reagiert? Wir alle kennen diese Bibelstelle, aber ich denke, wir sollten alle nochmal gemeinsam durch diese Bibelstellen gehen und uns mal darüber Gedanken machen, was damals war und was wir heute vorfinden und in der nahen Zukunft sein wird. 1. Samuel 8. Und wir beginnen mit Vers 4. Da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze uns nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben, so wie es alle Völker haben. Und das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zu dem Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Sie tun dir, wie sie immer getan haben, immer und immer wieder. Von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Das war also der Dank, dass Gott es gut gemeint hat. Das war es, dass man Gottes Zehnten, oder was war es, was man, dass man Gottes Zehnten Gebot nicht nachkommen will. Den Zehnten Geboten, den dazugehörigen Satzungen, denn von den Rechtsvorschriften einfach nichts wissen will. Das ist das einfachste Gesetz. Da gibt es kein Geplänkel von oben bis runter und Anwälte, die dann immer so Zwischenbahnen suchen. Und die Frage ist, war der Maßstab des Guten zu barmherzig? War das zu viel Liebe, das man nicht ertragen kann? Wollte man wieder Leid am eigenen Leib ertragen? Warum wollte man betrogen, bestohlen, enteignet oder sogar zum Tode kommen? Warum will man sich versklaven lassen? Wie so oft schon. Seit vielen Jahrhunderten leidet die Menschheit unter einer falschen, habgierigen, nach Macht hungrigen Regierung. Der einzigste, der mit Weisheit und Klugheit erfüllteste König, den es jemals gegeben hat und nie wieder kommen würde, war Salomo, der Sohn Davids. Und dies war auch eine Prophezeiung von Christus, dem Gott im Alten Testament, dem Gott im Alten Testament. Andere Gruppen lehren, es war nicht der Gott im Alten Testament, sondern ein Teil Gott. Man muss sich das vorstellen, was für Ideen da kommen. Wir nehmen das oder wir lesen in 1. Könige 3. Gehen wir gemeinsam zu 1. Könige 3. Und lesen wir die Verse 5. bis 14. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon in einem Traum des Nachts. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Also er forderte ihn ja damit schon heraus. Und da sprach Salomo: Du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit. Wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und in Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk. das du erwählt hast. Einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemanden zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag, dies dein mächtiges Volk zu richten? Und das gefiel dem Herrn. Gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, zu hören und recht zu richten. Siehe, ich tue nach deinen Worten. Und siehe, ich gebe dir ein weißes und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Er sagt aber auch, und dazu gebe ich dir, ich setze noch einen obendrauf, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum, Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Was für ein Geschenk. Die Bitte um Rat, um Ratschluss von Gott ist das Höchste, was wir tun können in unserem Leben. David war natürlich auch ein gerechter Mann vor Gott, außer das Problem mit seiner Kriegskunst, die Gott natürlich nicht gefallen hat, das von Gott auch nie gewollt war, wie es manche rechtfertigen. Aber dafür wurde David auch bestraft. Er hat für seine Sünden bitter bezahlen müssen und hatte seine Sünde dafür auch bereut. Und bis auf ein paar wenige im Alten Testament, wie auch Hiskia und Josua, wir reden jetzt gerade mal von 4 Königen, die den Stamm Juda gerecht geführt haben, gab es keinen Kaiser, keinen König oder irgendwelche Regierungsbeamte der Welt, die es jemals wieder geschafft haben, einen gesunden Staat herzustellen, in dem sie richtige, sinnvolle, inhaltlich gute Entscheidungen treffen würden. Stattdessen wurden die Menschen immer wieder unterdrückt, versklavt, schikaniert, betrogen, belogen, enteignet und ermordet. Auch heute noch. Die Sucht nach Macht und Gier kam auch damals bei Rehabiam, dem Sohn Salomos. Nachdem Salomo starb, so wie auch Jerobiam aus dem Stamm Juda, dem Sohn Nebats aus Zeruah. Jerobiam war ein Mann bei den Bauarbeiten in Jerusalem, der Aufseher über alle Fronarbeiter aus dem Hause Josef, also dem Stamm Manasse und Ephraim. Da Salomo sich aber selbst schwer versündigt hatte, wegen seiner Abgötterei durch die Frauen, unter anderem auch die Göttin Astarte, die Ostergöttin, beschloss Gott, war es für Gott klar, er wird dieses Reich aufteilen. Der Stamm Juda, der Stamm Israel, soll an Jerobiam gehen und der Stamm Juda, Benjamin an Rehabiam, der Sohn Salomos. Aber auch der Stamm Levi hatte sich dann dem Stamm Juda angeschlossen. Man sollte dann eigentlich glauben, dass Rehabiam mit der Weisheit seines Vaters Salomos weitermachen würde und sich von Gottes Ratschluss inspirieren lassen. Rehabiam hatte alle Weisheit in den Toras stehen. Salomo schrieb Prediger, er schrieb die Sprüche, er schrieb so viele Bücher. Und es lag alles vor seinen Augen. Er hätte nur gucken müssen. Er war in Weisheit erzogen. Aber lassen wir uns mal inspirieren, was Rehabiam gemacht hat. Ersten Könige 12. Man sollte eigentlich meinen, du bist in Weisheit erzogen und so wirst du auch in Weisheit weiterregieren. Aber schauen wir uns an, was geschehen ist. 1. Könige 12 beginnt mit Vers 1. Und Rehabiam zog nach Sichem, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und Jerobiam, der Sohn des Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, und kehrte aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen, und Jerobiam und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabiam und sprachen: Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du nun den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns auferlegt hat. So wollen wir dir untertan sein. So wollen wir dir untertan sein. Er aber sprach zu ihnen: Geht hin bis zum dritten Tag. Dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Und der König Rehabiam hielt einen Rat mit den Ältesten. Und schauen wir hier. Er hielt den Rat zunächst einmal mit den Ältesten. Mit weißen Männern, die vor seines Vaters Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach: Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben? Der erste Moment war eine kluge Entscheidung. Sie sprachen zu ihm: Wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben? So werden sie dir untertan sein, dein Leben lang. Wie schön. Aber er kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngern. Schauen wir. Die ganz Schlauen sind das dann. Heute diese schlauen Studierten, diese Oberschlauen. Er hält den Rat mit den Jüngern, die mit ihm aufgewachsen waren, weil er sie kennt. Und er sprach zu ihnen, Vers 9: Was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat: Mache das Joch leichter und dein Vater auf das dein Vater auf uns gelegt hat? Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm: Du sollst zu dem Volk, das zu dir gesagt hat: Dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mache es uns leichter, so sagen: Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will's euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobiam und das ganze Volk zu Rehabiam kamen am dritten Tage, wie der König gesagt hatte: Kommt wieder zu mir am dritten Tag, da gab der König dem Volk seine harte Antwort und kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Ältesten, die Weißen, gegeben haben. und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach, mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn so war es bestimmt von dem Herrn, damit er sein Wort wahrmachte, dass er durch Ahaja von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohn Nebats. Sodass dieses Reich aufgeteilt werden konnte. Gott hat es zugelassen. Er hätte die Möglichkeit gehabt, es besser zu machen. Aber er hat auf die Hand Satans gehalten und hat das gemacht, was geschehen sollte. Rehabiam hat sich nicht durch erfahrene weise Männer beraten lassen. Er hat sich an seine Altersklassen gewandt. Die dachten, sie sind schlauer, um allen zu beweisen, dass er der Stärkere ist. Es ging nicht um besser zu sein, sondern um stärker, Machtgier. Aber er hat es dadurch natürlich auch noch viel schlechter für sein Volk gemacht als Salomo selbst. Und dabei war Salomo ein kluger Mann und wusste, dass zu hohe Steuern ein Land auch zugrunde richten können. Salomo schrieb unter anderem für die Nachkommenschaft der Welt sehr weise Worte, auch für uns heute, damit sie aus den Fehlern, die sie zuvor gemacht haben, lernen würden und auch Korrektur finden können. Aber alle seine Warnungen und Ratschläge werden missachtet und als Unsinn betrachtet. Ja, das Alte Testament ist ja alles Schwachsinn. So viele gute Ratschläge sind Schwachsinn. Schauen wir uns an, was Salomo zu raten wusste. Gerade für Regierungsbeamte. Sprüche 29. Und ich nehme es aus der Hoffnung für alle. Und es hat die Überschrift, ein Volk braucht weise Menschen. Sprüche 29, Vers 1. Wer oft ermahnt wird und trotzdem eigensinnig bleibt, der findet plötzlich ein schreckliches Ende. Ohne jede Hoffnung auf Rettung. Vers 2. Wenn es viele Menschen gibt, die Gott gehorchen, dann freut sich ein Volk. Wenn aber ein gottloser Herrscher regiert, dann kann es nur noch stöhnen. So ist es auch heute und schon immer gewesen. Vers 4, wenn ein König das Recht beachtet, lebt sein Volk in Sicherheit und Frieden. Doch wenn er immer neue Steuern aus ihnen herauspresst, richtet er das Land zugrunde. Hätte das nicht Rehabeam zu seinem Nutzen machen können? Er hatte doch alle Bücher und Weisheit seines Vaters vor sich liegen. Wenn ich Steuern erhebe, weiß ich, dass ich die Kaufkraft schwäche. Wenn ich die Steuern senke, weiß ich, dass sich die Kaufkraft erhöht. Und wenn sich die Kaufkraft erhöht, schaffe ich Arbeitsplätze. Das ist Milchmädchenrechnung. Das weiß jedes Kind. Vers 6, der Böse verstrickt sich immer tiefer in seine Schuld. Aber wer Gott gehorcht, singt vor Freude und Glück. Vers 7. Wer Gott liebt, der achtet die Rechte der Armen. Doch der Gottlose will nichts davon wissen. Schauen wir auch heute unser heutiges Rentensystem an in Deutschland. Versteuertes Geld, das die Rentner mit ihrer Rente wieder versteuern müssen. Und müssen sich dadurch einen zweiten oder dritten Nebenjob besorgen. Manche graben in der Mülltonne, um Pfandflaschen rauszuholen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das ist das Gleiche, was Rehabeam gemacht hat. Vers 14. Wenn ein König die Armen gerecht behandelt, dann steht seine Regierung fest und sicher. So einfach ist das. Vers 8 in Sprüche 29. Spötter bringen die ganze Stadt oder besser sogar ganze Länder in Aufruhr. Weise Menschen jedoch machen dem Ärger ein Ende. Aber diese weisen Menschen gibt es heute nicht mehr. Alle, die heute in der Regierung sitzen, in der ganzen Welt, schlimmer wie Rehabiam. Heute sind die Länder und die Staaten beraten von lauter Dummköpfen. Und das sagt uns auch Salomo, Sprüche 29, Vers 11. Nur ein Dummkopf lässt seinen Zorn freien Lauf, ein Verständiger hält seinen Unmut zurück. Diese Regierung heute sind voller Unmut und Zorn, weil sie es bislang nicht geschafft haben, das ganze Volk zu impfen. Und dadurch werden noch schlimmere Restriktionen ausgeführt. Ich möchte natürlich auch hinzufügen, dass die Kirche keine Position einnimmt über die Impfbereitschaft jedes Einzelnen. Es geht nicht darum, wer sich impfen will oder nicht. Es geht einfach um diese Restriktionen, die da herausgeführt werden, aus einer Regierung heraus. Vers 12. Wenn ein Herrscher auf die Worte von Lügnern hört, sind auch seine Untergebenen bald alle Betrüger. Das ganze Parlament ist voller Betrüger. Nicht einer sagt die Wahrheit. Je mehr Gottlose, Vers 16, je mehr gottlose Menschen, desto mehr Verbrechen. Wer aber Gott vertraut, wird den Untergang dieser Leute erleben. Und wahrhaftig, wir werden diesen Untergang erleben. Wir müssen nur an das Kommen Jesu Christi denken, an die letzte Posaune. Dann ist der Untergang da. Vers 18, ohne Gottes Weisung wildert ein Volk. Doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Vers 20, kennst du jemanden, der redet, ohne vorher überlegt zu haben? Ich sage dir, für einen Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Wer mit einem Dieb die Beute teilt, der muss lebensmüde sein. Er hört den Fluch des Gerichts, aber anzeigen kann er den Räuber nicht. So haben wir es heute. Das ist unser Rechtssystem. Wer das Urteil, Vers 25, der Menschen, den Regierungen oder Gerichte fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Wer aber dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Auch wir sollten uns nicht ängstigen davor. Vers 26, viele suchen die Gunst eines Herrschers, doch der Herr allein verschafft jedem Recht. Jedem. Wenn die neue Regierung Christi anbricht, wird genau das geschehen. Es wird mit Gerechtigkeit gerichtet werden. Vers 27. Wer Gott liebt, verabscheut den Übeltäter. Wer Gott missachtet, verabscheut den Aufrichtigen. Wir sind verachtet vor den Menschen, weil sie Gottes Ratschluss nicht verstehen. Aber all diese Worte sind für die Menschen heute unbrauchbar, unnütze. Und in dieser Gesellschaft einfach nicht mehr anwendbar. Da es anscheinend nicht böse, schlecht oder das Böse nicht schlecht genug ist. Man setzt immer noch einen obendrauf. Aber in Kapitel 11 von 1. Könige und die Verse 29 bis 37 können wir lesen, dass Gott durch Ahaja zu Jerobiram geredet hatte und ihm erklärte, wie und warum das Reich aufgeteilt wird. Ich lasse aber diese Verse jetzt aus. Aber auch wenn diese Aufteilung des Reiches von Gott beschlossen war, war dies trotzdem kein kluger Schachzug, um auf solche Art und Weise ein Reich führen zu wollen, wie es Rehabiam tun wollte. Und wie ging es weiter mit Rehabiam? Schauen wir 1. Könige 14. 1. Könige 14 und die Verse 21 bis 30. Und Rehabiam, der Sohn Salomos, wurde König in Juda. 41 Jahre alt war Rehabiam, als er König wurde. Und er regierte 17 Jahre zu Jerusalem, in der Stadt, die der Herr erwählt hatte, aus allen Stämmen Israels, damit er dort seinen Namen und eine Stätte bereite. Seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin. Und Juda tat, was dem Herrn missfiel. Und sie reizten ihn mehr, als alles ihn reizte, was ihre Väter getan hatten mit ihren Sünden, die sie taten. Denn auch sie machten sich Höhen, Steinmale, Aschera-Bilder auf allen Höhenhügeln unter den grünen Bäumen. Es waren auch Tempelhurer im Lande. Und sie taten alle die Gräuel der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte. Aber im 5. Jahr des Königs Rehabiam zog Shishak, der König von Rehabiam, der König von Ägypten, herauf von Jerusalem und nahm die Schätze aus dem Hause des Herrn und aus dem Hause des Königs, alles, was zu nehmen war, und nahm alle goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabiam kupferne Schilde machen und gab sie in die Hand der Obersten der Leibwache, die das Tor hüteten im Hause des Königs. Und so oft der König in das Haus des Herrn ging, trug die Leibwache die Schilde und brachte sie wieder in die Wachstube zurück. Was aber mehr von Rehabiam zu sagen ist und alles, was er getan hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Es war aber Krieg zwischen Rehabiam und Jerobiam ihr Leben lang. Schauen wir. Machtgier, Habsucht, Kriege. Das ist es, was Rehabiam und Jerobiam noch zusammengehalten hat. Kriege zu führen. Schauen wir auch eine Parallelstelle in 2. Chronik. 2. Chronik 12. Und lesen wir die Verse 9 bis 16. So zog Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf und nahm die Schätze im Hause des Herrn und die Schätze im Hause des Königs. Alles nahm er weg, auch die goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabiam kupferne Schilde machen und übergab sie den Obersten der Leibwache, die das Tor am Haus des Königs bewachte. Und so oft der König in des Herrn Haus ging, kam die Leibwache und trug sie und brachte sie dann wieder in ihre Kammer. Und weil er sich demütigte, schauen wir hier, weil er sich demütigte, wandelte sich des Herrn Zorn von ihm, dass er ihn nicht ganz verdarb, denn auch in Juda war noch manches Gute. Und der König Rehabiam wurde wieder mächtig in Jerusalem und regierte weiter. 41 Jahre alt war Rehabiam, als er König wurde, und regierte 17 Jahre zu Jerusalem in der Stadt, die der Herr erwählt hatte, aus allen Städten Israels, dass er seinen Namen daselbst wohnen lasse. Seine Mutter hieß Naama, eine Ammoniterin. Aber er tat übel und richtete sein Herz nicht darauf, dass er den Herrn suchte. Die Geschichte Rehabiams aber, die frühere und spätere, steht geschrieben in den Geschichten des Propheten Schemaja und des Sehers Iddo. Ebenso auch die Kriege zwischen Rehabiam und Jerobiam, die sie ihr Leben lang führten. Und Rehabiam legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids, und sein Sohn Abia wurde König an seiner Stadt. Aber glauben wir nicht, dass es dann besser wurde? Weder Jerobiam noch Rehabiam waren in der Lage, das Reich Israel und Juda auf richtige Weise zu regieren. Im Gegenteil, sie gedachten, ein Leben lang sogar gegeneinander Krieg zu führen. Aus 1. Könige 14, die Verse 1 bis 20, können wir dann entnehmen, dass was mit Jerobiams Haus geschehen ist, unter anderem auch wegen seiner Abgötterei. Und letztendlich wurde Israel in die Gefangenschaft der Assyrer genommen und kehrte auch nie wieder zurück in ihr Land. Wir wissen, dass das Haus Israel heute in den englischen sprechenden Ländern wohnt und nicht im Osten, wie es manche vermuten. Großbritannien, USA, Kanada, Neuseeland, Australien und andere stammen aus dem Volke Israel. Wir lesen von der Gefangenschaft von Israel in 2. Könige 17 und Vers 6. 2. Könige 17 und Vers 6. Und im 9. Jahr Hoscheas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan und in den Städten der Meder. Das war der Beginn der Gefangenschaft von Israel. Juda war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Gefangenschaft. Und danach hatte auch Gott sie alle in alle Lande der Welt zerstreut. Sie kamen nicht zurück in ihr Land. Jeremia 30, schauen wir uns an. Jeremia 30, und die Verse 10 bis 13. Gott sagt dazu Jeremia: Darum fürchte du dich nicht, mein Knecht Jakob, spricht der Herr, und entsetze dich nicht, Israel, denn siehe, ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihre Gefangenschaft, dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben, und niemanden soll ihn schrecken. Das ist für die Zukunft. Denn ich bin bei euch, spricht der Herr, dass ich dir helfe. Denn ich will mit allen Völkern ein Ende machen, unter die ich dich zerstreut habe. Zu diesem Zeitpunkt schon wurden sie alle zerstreut. Aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Ich will dich mit Maßen züchtigen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Schauen wir. Strafe muss sein. Ursache und Wirkung. Vers 12, denn so spricht der Herr: Dein Schaden ist verzweifelt böse, und deine Wunden sind unheilbar. Deine Sache führt niemand, da ist keiner, der dich verbindet. Es kann dich niemand heilen. Niemand ist da, außer Gott allein. Man sollte meinen, dass es dann irgendwann dann doch mal gut sein sollte und gerecht werden sollte, aber nein. Nein. Wir lesen im Buch des Propheten Daniel, dass sich viele weitere Reiche erheben werden. In unserer Broschüre Europa in der Prophezeiung, die Erfüllung von Endzeitereignissen, wurde auf den Seiten 20 und 21 eine Tabelle eingeführt, welche verdeutlicht, welche weitere Königreiche sich bilden werden und welches Reich immer wieder erneut emporsteigen wird oder würde, bis letztendlich das letzte Königreich wieder auferstehen wird. In dieser Tabelle wird aufgezeigt, dass sich das alte Römische Reich insgesamt 10-mal wieder auferstehen wird. Also 10-mal wird es dieses Reich geben, nicht nochmal 1 plus 10, sondern einmal dann plus die 9. 10-mal wird es auferstehen. Aber die letzten 7 Male als des heiligen Römischen Reiches. Also die ersten 3 sind eher mehr unbedeutend, sie waren da, aber die letzten 7 sind die bedeutendsten. Das heißt, die 4. Auferstehung, da heißt es, die 1. Auferstehung des heiligen Römischen Reiches war die kaiserliche imperiale Reichserneuerung der letzten 7 durch Kaiser Justinian im Jahre 554, gekrönt durch den Papst Vigilius. Das war die 4. Auferstehung des Römischen Reiches, aber die 1. Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches. Die 2. Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches war unter Karl der Große im Jahre 800 Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, Krönung durch den Papst Leo III. Und die 3. von den letzten 7 war Otto dem Großen, das war 962 nach Christus, Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, Krönung durch den Papst Johannes XII. Die 4. von den letzten 7 war Karl von Habsburg, 1530 nach Christus, Krönung durch den Papst Clemens VII. Die 5. Wiederauferstehung von den letzten 7. Napoleon Bonaparte regiert 1804 bis 1814. Krönung durch den Papst Pius, wobei er sich angemaßt hat, die Krone sich selbst aufzusetzen. Er hat sie dem Papst entnommen. Und dann die 6. von den letzten 7. Die letzte steht uns ja noch bevor. Durch Hitler und Mussolini. 1933 bis 1945. Enge Zusammenarbeit mit Papst Pius dem 6. und Papst Pius dem 7. Nein, nicht dem 6., dem 11. und Papst Pius dem 12. Entschuldigung. Und die letzte, diese 10. Wiederauferstehung, beziehungsweise die 7. des Heiligen Römischen Reiches, diese 7. Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches unter einer europäischen Konföderation von 10 Nationen oder Nationengruppen geführt durch einen politischen Diktator, genannt in der Bibel dem Tier, und einem religiösen Führer, benannt nach dem falschen Propheten in der Bibel. In unserer Broschüre steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Da lesen wir auf Seite 130 folgende Aussage mit der Überschrift 7 Köpfe und 10 Hörner. In Kapitel 17 aus der Offenbarung wird eine Frau beschrieben, die ein scharlachrotes Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern reitet, aus Vers 3. Die 7 Köpfe des Tieres in Offenbarung 17 werden als 7 Könige oder Königreiche, benannt aus Offenbarung 17, Vers 9, identifiziert. Die 10 Hörner sind 10 Könige oder Königreiche, aber unterscheiden sich offensichtlich von den 7 Köpfen der Könige. Während die 7 Köpfe 7 aufeinanderfolgende Wiederauferstehungen sind, schauen wir, diese letzten 7 Auferstehungen, stellen die 10 Hörner eine gleichzeitige Herrschaft dar. Diese Konföderation von 10 Staaten oder Staatenbund. Die 10 Könige werden ganz zum Schluss Macht erhalten, zusammen mit dem Tier, diesem neuen Diktator, dem letzten militärischen Führer, und zwar für eine Stunde, sagt Offenbarung 17, Vers 12. Das Tier und die 10 Könige werden mit dem Lamm, Jesus Christus, Krieg führen. Schauen wir, welche Ignoranz und eine Dummheit von Menschen, die mit Christus Krieg führen wollen. Diese 10 Könige sind identisch mit den 10 Zehen in Daniel 2, Verse 34 und Verse 41 bis 45. Diese 10 werden durch Jesus Christus zerstört werden. Dem Stein in Daniels Vision aus Daniel 2, die Verse 34 und 45. Die 10 Könige sind also 10 noch zukünftige nationale Führer oder Nationen, die sich unter der Führerschaft einer mächtigen politischen Persönlichkeit, dem Tier, stellen. Dies wird die letzte Auferstehung des Römischen Reiches sein. Die 7. Auferstehung des Heiligen Römischen Reiches. In Daniel lesen wir, wie Daniel dem König Nebukadnezar seinen Traum, den er hatte, definiert. Und wir alle kennen diesen Traum, dieses großen Erscheinungsbild, dieser Statue. Gehen wir gemeinsam in Daniel 2, die Verse 36 bis 45. Das ist der Traum. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Also Daniel hatte diesen Traum zunächst Nebukadnezar erklärt, ohne zu wissen oder ohne vorab zu wissen, was geschieht. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Vers 37, du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Hände gegeben hat und dem er über alles verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Hier geht es um das babylonische Reich der Chaldäer. Vers 39. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, das geringer ist als deines. Und das war das Persische Reich. Danach heißt es, das dritte Reich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Das war das griechische Reich unter Alexander dem Großen. Vers 40. Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja, wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Diese erste Zerteilung des Römischen Reiches war nach dem Tode Kaiser Theodosius dem I. im Jahre 395 in Westrom und Ostrom zerteilt worden. 476 hat das Römische Reich seine erste Wunde damit erhalten. Aber diese Teilung könnte auch durchaus ein Vorläufer für die Zukunft, für die baldige Zukunft, eine Andeutung haben. Es heißt weiter, doch wird etwas von des Eisens Härte darin bleiben. Wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Vers 42. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen und Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, also sie werden sich vereinigen, Aber sie werden doch nicht einander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht vermengen lässt. Es scheint also auszusehen, oder so auszusehen, dass in diesem letzten 10-Staaten-Bund, das uns bevorsteht, eine Uneinigkeit zwischen ein paar Staaten untereinander entstehen könnte. Denken wir einmal darüber nach, was in der europäischen Gemeinschaft derzeit geschieht. Polen hat vor kurzem ein Urteil des höchsten Gerichts der Europäischen Union zurückgewiesen und behauptet, dass seine eigene Verfassung Vorrang vor den EU-Gesetzen hat. Da ist eine Uneinigkeit, eine Diskrepanz. Oder Ungarn, Probleme mit einer umstrittenen LGBT-Gesetzgebung, wollen sie auch nicht. Weiter nördlich, Dänemark, Probleme wegen der Einwanderungspolitik, aber auch diverse Uneinigkeiten mit Österreich und Italien. Wobei das eine mit von den starken Mächten sein werden. Und man kann absolut unschwer erkennen, dass es niemals über diese ganzen 6000 Jahre hinweg der Menschheit möglich war, ein Staat mit echter Weisheit zu regieren. Bis auf ein paar wenige aus dem Alten Testament, von denen wir 4 herausgenommen haben. Es war der großen Menschheit nie möglich und es wird auch nie möglich sein, in dieser Welt gerecht zu regieren. Und glauben wir nicht, dass wir freie Menschen sind. Wir sind genauso versklavt wie die Israeliten in Ägypten. Nur mit dem Unterschied, dass wir heute besser bezahlt sind. Mehr aber auch nicht. Wir stehen alle vor Enteignungen. Die Sache kommt. Und die ist nicht mehr weit entfernt. Aber in Vers 44 heißt es, aber zu der Zeit der Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmer mehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber selbst wird ewig bleiben. Vers 45. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein, ohne zu tun von Menschenhänden, vom Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold, also das ganze, diese ganze Statue, zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was der einst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig, hat Daniel aufgeschrieben. Und sie ist richtig. Das ist der Beginn der neuen Regierung. Und das wird geschehen, wenn Christus zur Erde zurückkommen wird. Nicht die Menschen gehen in den Himmel, sondern Christus wird hier zurückkommen, hier auf dieser Erde. Wir lasen in Jeremia 30, Vers 10, dass Israel in Frieden und Sicherheit leben wird. Doch zurzeit lebt kein einziger Staat und Israel schon gar nicht in Frieden und Sicherheit. Israel und Palästina, die bekämpfen sich. Wo ist da Frieden? Das Problem im Nahen Osten wird sich noch viel mehr und weiter verschlechtern, als es heute ist. Wie ich gerade sagte, Palästina und Israel werden niemals, bevor Christi zurückkommt, Frieden untereinander haben. Niemals. Eine Parallelstelle findet sich in Jeremia 46, die Verse 27 bis 28. Jeremia 46 und die Verse 27 bis 28. Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht und du, Israel, verzage nicht. Denn siehe, ich will dir helfen aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, dass Jakob zurückkommen soll aus seiner Verstreuung und in Frieden sein und ohne Sorge. Haben wir das heute? Davon ist nichts zu sehen und niemand soll ihn schrecken. Vers 28. Darum fürchte dich nicht, du Jakob, mein Knecht, spricht der Herr, denn ich bin bei dir. Mit allen Völkern, unter die ich dich verstoßen habe, schauen wir, unter allen Völkern der Welt hat er sie verstoßen, will ich ein Ende machen, aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Züchtigen will ich dich mit Maßen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Ursache und Wirkung. Strafe muss sein. Wenn Christus zurückgekommen ist, wird er sein Volk, das auf Erden überlebt hat, befreien und zurückbringen in das gelobte Land. Aber ganz ohne Strafe kann er es nicht lassen. Und deswegen muss es auch durch diese angekündigte große Trübsal. Eine Trübsal, wie sie noch kein Mensch erlebt hat. Unvorstellbar, was da auf die Menschheit zukommt. Die neue Regierung Gottes aber wird herrschen über alle Völker auf Erden. Über alle Menschen, die auf dem ganzen Erdplaneten überlebt haben, über die wird Gottes Regierung herrschen. Und das bedeutet, wenn die erste Auferstehung geschehen ist, wird es, wie es Christus alle Propheten und Apostel erklärt haben. Alle Propheten im Alten Testament haben das verstanden, dass sie in eine erste Auferstehung kommen. Haben wir das verstanden? Glauben wir das? Ist das vorstellbar für uns? Dass wir Gottwesen werden, sein werden? Schauen wir, was Christus tun wird. Jesaja 11. Jesaja 11 und die Verse 10 bis 12. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass die Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Und ihm werden die Völker fragen. Die Wurzel Isais, nichts anderes als die Wurzel Davids, was aus ihm gekommen ist. Heute ist das nicht so. Niemand in dieser Welt, außer die Berufenen, fragen nach Christus. Und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Vers 11. Und der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken. Zum zweiten Mal. Beim ersten Mal hat er es getan bei seinem ersten Kommen. Und hier heißt es, er wird zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig gebliebenen ist in Assur, Ägypten, Patros, Kusch, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Christus wird zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und ihnen Frieden geben, wahre Freude, die Liebe Gottes und wahre Freiheit anbieten. Er wird sie ihnen anbieten, er wird sie ihnen nicht aufzwingen. Und sie werden ohne Leid und Kummer und ohne Sorgen sein, wenn sie darauf eingehen. Vers 12. Und er wird ein Zeichen aufrichten unter den Völkern und zusammenbringen die Verjagten Israels und die zerstreuten Judas sammeln von den vier Enden der Erde. Norden, Osten, Süden, Westen. Auf der ganzen Welt. Aus der gesamten Welt heraus, das Haus Israel wohnt nicht in Israel. Für viele Menschen gar nicht vorstellbar. Das muss man verstehen, sonst kapiert man das Geheimnis der Bibel nicht. In Römer 15 und Vers 12 lesen wir, was wiederum zeigt, dass das Alte Testament immer noch genauso seine Gültigkeit hat wie das Neue Testament. Schauen wir Römer 15 und Vers 12. Es wird kommen, der Spross aus der Wurzel Isais wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, also über alle Völker. Auf dem werden die Heiden hoffen. Kein anderer als Jesus Christus. Er ist der Spross letztendlich von Isais, auch aus der Wurzel Davids. Eine Parallelstelle lesen wir in Jesaja. Jesaja 11 und Vers 10. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass das Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Heiden, die Völker, fragen, und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. In Jesaja 11, Vers 9 heißt es, man wird weder Bosheit noch Schaden oder besser Sünde tun auf meinem ganzen heiligen Berge. Denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Man wird anfangen, Gottes Ratschluss zu suchen. Endlich. Aber erst dann. Die Gebote Gottes hören und halten zu wollen, Erkenntnis finden und mit Klugheit handeln. Aber erst dann. Aber alles unter der Herrschaft Jesus Christus und seinen Auserwählten, nach seiner Ordnung. Es ist eine Hierarchie. Jesaja 2. Schauen wir Jesaja 2 und die Verse 2 bis 4. Es wird zu der letzten Zeit, das heißt, wenn Christus zurückkommt, der Berg, da das Herrenhaus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, alle Völker werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause Gottes, des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, dass er, Jesus Christus, uns lehre seine Wege. Und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weissagung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Vers 4. Und er wird richten unter den Heiden, also unter allen Nationen, und zurechtweisen viele Völker. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk, schauen wir, es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Heute haben wir Armeen, die lernen, Krieg zu führen. Aber dann ist das vorbei. Zunächst mal. Viele werden schlau genug sein und erkennen, dass Christus der wahre König ist. Viele werden es erkennen. Wenn Christus bei der letzten Posaune erscheinen wird und diese neue Regierung herstellt, wird er alle weltliche Königreiche zermalmen. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Er wird keine menschlichen neuen Regierungen mehr akzeptieren. Das wird es nicht mehr geben. Niemand wird sich gegen sein Wort erheben können. Vielleicht wollen, aber er kann es nicht, weil Christus dem ein Ende setzen wird. Es werden keine schwachsinnigen Restriktionen mehr gefordert werden können. Es wird keine Übersteuerung mehr stattfinden. Es gibt ein Zehntengesetz, das ausgeführt wird. Stattdessen werden seine Zehntenzahlungen wieder vollumfänglich Bestand haben. Gottes Herrschaft, seine neue Regierung wird ewiglich bleiben, heißt es in Daniel. Wir müssen uns darauf konzentrieren, wir alle, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir bei der Wiederkunft Christi als würdig fest erachtet werden, um ihn bei seiner Herrschaft dienen zu können, ihm helfen zu können, um anderen Menschen zu helfen, eine bessere Welt zu schaffen. Denn noch ist sie nicht gut, aber wir werden eine bessere Welt erschaffen. Thank you.